Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Namaste und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Chalo Indien. Der Monsunregen hat hier bei uns in Himachal Pradesh, in Himalaya, viel zu früh Einzug erhalten. Es ist gerade mal Ende Juni und es regnet hier gerade jeden Tag. Und tatsächlich bleibt einem dann hier in Shimla nicht viel zu tun, als tatsächlich drin zu sein. Und so bietet sich das natürlich für mich an, noch ein paar Podcast-Folgen aufzunehmen, bevor es dann für mich in 2 Wochen endlich wieder losgeht. Wir haben dann unsere aufregenden Himalaya-Touren und nun mag es für euch sich vielleicht komisch anhören, dass ich erst vom Monsunregen spreche und Himalaya und dass, wenn ich in Shimla bin, es eigentlich am besten ist, drin zu bleiben, aber der Himalaya ist ja sehr, sehr groß und gerade in den Gegenden Kaschmir, Ladakh, Spiti, Lahore, da ziehen die Monsunwolken gar nicht hin und kommen nicht rüber und dann bietet sich das wirklich hervorragend an für Trekkingtouren, Fahrradtouren, Motorradtouren und ja, das steht dann alles für uns ab Mitte Juli an und da freue ich mich natürlich schon sehr drauf, nachdem ich doch eine recht lange Pause jetzt für mich hatte. Zwar hatte ich die ein oder andere Trekkingtour und bin ja auch nach Bhutan gereist, aber jetzt geht es bald wieder mit richtigen, echten Gästen los. Ja, und ich möchte mit diesem Podcast weitermachen in der Reihe Reiseziele und Region Indiens und spreche heute über ein sehr widersprüchliches Reiseziel, und zwar die Hauptstadt Indiens, Delhi. Und über Delhi kann ich tatsächlich sehr, sehr viel sprechen, da ich doch viele Erfahrungen in dieser Stadt machen durfte. Ich bin ja tatsächlich 2009 nach Delhi, nach Indien gekommen, um in Delhi Freiwilligenarbeit für ein Jahr zu machen und habe dann tatsächlich ein Jahr lang in Delhi gelebt, 2009 und 2010. Und auch in der Zeit, in der ich in Himachal Pradesh lebe, also im Norden von Delhi, ungefähr 500 Kilometer entfernt, bin ich doch des Öfteren auch mal in Delhi. Zum einen, weil man in Delhi so gut wie gar nicht, an Delhi gar nicht vorbeikommt, wenn man in andere Regionen Indiens reisen möchte. Zum anderen ist Delhi natürlich auch mit dem Indira Gandhi Flughafen oft der Abflughafen und der Landeflughafen für mich, sowie für viele von euch auch, die nach Nordindien reisen. Also da kommt man auch nicht so richtig an Delhi drumherum. Und ja, ich habe tatsächlich auch ein Tourismusstudium in Delhi absolviert, habe gute Freunde in Delhi. Und manchmal ist es tatsächlich auch ganz nett, in eine indische Stadt zu kommen, weil es neben den typischen indischen Eigenschaften dieser indischen Städte natürlich auch dann sehr moderne westliche Einrichtungen gibt, wo ich dann auch ab und zu mal schneller etwas erledigen kann, beziehungsweise auch mal gerne in diese westliche Welt eintauche. Diese riesengroße Metropole Delhi ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach krass. Und viele haben auch großen Respekt davor, wenn sie nach Indien reisen und dann tatsächlich auch gleich ihre Reise in Delhi starten, weil man doch auch sehr Widersprüchliches oder vielmehr sehr viel Negatives auch von der Hauptstadt Indiens hört. Und tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass man etwas Respekt haben darf. Man braucht keine Angst vor Delhi haben, aber vielleicht führt ja der Respekt dazu, dass ja zu 2 Dingen im Prinzip. Zum ein, dass man diesen Aufenthalt in Delhi relativ gut plant, sodass er sehr erfolgreich, erlebnisreich, interessant werden kann. Und dass man aber vielleicht diesen Aufenthalt auch so kurz wie möglich hält. Wie ich ja schon öfter immer erwähne, kann man relativ zügig die indischen Städte verlassen und lieber raus aufs Land gehen, um dort das wahre, echte und schöne Indien zu erleben. Nichtsdestotrotz finde ich Delhi einfach genial, um so dieses typische Indien einfach zu erleben, sich da einfach einmal reinzustürzen und von einem Kulturschock zum nächsten gejagt zu werden. Das gehört, finde ich, bei einer Indienreise auch unbedingt dazu. Wichtig ist, dass man das dann natürlich in einem Rahmen hält, dass man trotzdem nicht total aus seiner Komfortzone herausgerissen wird, sondern sich immer noch sicher fühlt und weiß, dass man auch immer schnell einen Rückzug hat, sowohl einen Rückzug für die Sinne als auch vielleicht den Geist und den Körper, weil viele tatsächlich ja auch, wenn sie Delhi besichtigen, ja gerade erst frisch aus Europa, in eurem Fall vielleicht aus Deutschland, Österreich und der Schweiz angereist seid. Und so erlebt ihr diesen Kontrast, der natürlich viel extremer. Zum anderen seid ihr durch die Anreise oft auch erschöpft, sodass das dann auch alles nochmal viel mehr verstärkt wird, diese ganzen Eindrücke, die Anstrengung der Stadt. Weil Delhi ist definitiv anstrengend, wenn wir es als Touristen besuchen. Also wenn ich nach Delhi komme und dort bei einem Freund in Süd-Delhi lebe, in einer schönen Wohngegend, bei ihm zu Hause bin, ab und zu mal auf den Markt gehe, nur mit der Metro unterwegs bin, dann ist Delhi eigentlich sogar relativ einfach und unkompliziert. Aber wenn wir als Tourist in Delhi unterwegs sind, dann wollen wir ja auch was sehen und erleben und dann zieht es uns ganz oft automatisch natürlich in das wuselige Old Delhi, in die alten Gassen, wo viel los ist, wo viele Menschen unterwegs ist, wo Lärm herrscht, wo Schmutz ist und ja, das kostet dann natürlich Energie. Delhi ist eine der größten Metropolen der Welt. Der Stadtkern hat in etwa 17 Millionen Einwohner und das Ganze drumherum, also mit den Satellitenstädten wie Ghaziabad, Gurugram und Noida, die ganz eng verbunden sind mit Delhi und wo man fast ja gar keine Grenze sehen kann und das ist auch mit dem Metrosystem alles schon verbunden. Also dieser ganze Ballungsraum hat mehr als 30 Millionen Einwohner und das ist natürlich richtig krass. Und es liegt in Nordindien, deswegen hatte ich ja schon erwähnt, dass wenn man durch Nordindien reist, eigentlich kein so richtiger Weg an dem Drehkreuz Delhi vorbeiführt. Und am heiligen Fluss Yamuna ist Delhi tatsächlich gelegen, wie ja auch Agra, das etwas weiter südlich von Delhi sich befindet. Ja, im letzten Jahrhundert ist die Bevölkerungszahl Delhis einfach extrem stark angewachsen. Tatsächlich am Anfang des 19. Jahrhunderts waren es nur 400.000 Einwohner in Delhi und durch die Wanderung vom Land in die Stadt, also von wegen der Landflucht, einfach weil die Menschen denken, dass es dann in der Stadt bessere Verdienstmöglichkeiten gibt. Aber auch durch die hohen Geburtenraten ist die Bevölkerung einfach extremst angewachsen und mittlerweile sind wir bei über 30 Millionen Einwohnern. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber man bekommt so einen Eindruck, wenn man in Delhi unterwegs ist, wie teilweise auch in West-Delhi oder Nord-Delhi, wirklich in den Wohnvierteln, die Menschen dicht an dicht leben. Ein guter Guide von mir hat mir berichtet, dass es da wirklich dann auch keine Privatsphäre gibt. Man bekommt auch einfach alles mit, was in der Nebenwohnung passiert, einfach weil ja Fenster an Fenster ist und natürlich kann man sich auch vorstellen, wie viel Wohnfläche einen dann überhaupt zur Verfügung stellt. ganz viele Menschen, die in Delhi sind. Da ist natürlich auch die Frage, inwiefern die damit eingerechnet werden in der Gesamtbevölkerungszahl, haben natürlich gar kein festes Zuhause in Delhi, sondern das sind Arbeiter, die entweder in irgendwelchen, unter irgendwelchen Planen mit ihren Familien leben oder manchmal auch nur Rikscha-Fahrer, die alles Geld sparen möchten, dass sie während ihrer Arbeit in Delhi verdienen und dann sich nicht mehr eine Unterkunft leisten, sondern irgendwo auf der Straße schlafen, um dann das ganze Geld zu ihren Familien in den Dörfern zu schicken. Und das sieht man natürlich auch richtig viel in Delhi. Also das ist die Armut, die einen klar auffällt in Delhi. Es ist die Verschmutzung Delhis, die einen auffällt. Und ja, das sind natürlich Aspekte, die auch irgendwie zu ganz Indien gehören, aber die man in Indien einfach nochmal so viel krasser wahrnimmt, was man auch in Delhi einfach so krass, ich muss es einfach immer wieder sagen, zu spüren bekommt, sind auch die Gegensätze, die es ja irgendwie auch überall in Indien gibt, aber in Delhi einfach wirklich so extrem wahrnehmbar sind. Also die Gegensätze, dass Arm und Reich einfach wirklich direkt nebeneinander leben. Also eine Mall ist neben einem Armenviertel. Das hatte ich auch ganz extrem gespürt, als ich in Delhi gelebt habe. Also ich selbst habe in einem relativ guten Wohnviertel gelebt und wir sind dann 5 Kilometer mit der Rikscha gefahren, um dort in einem Slum zu arbeiten. Oder ja, dann kriegt man auch viel die unterschiedlichen Schichten mit der Menschen. Also ich habe in Delhi sehr, sehr wohlhabende, sehr gebildete Freunde, die ja auf einem deutlich besseren Standard leben als wir in Europa auch. Also die haben Hausangestellte, die haben ihren Fahrer, die haben ihr Haus mit Pool. Und daneben gibt es dann eben sehr, sehr viele arme Menschen, die oft auch tatsächlich dann als Angestellte für diese reichere Bevölkerungsschicht arbeiten. Und so wird irgendwie dieses Sozialgefüge auch aufrechterhalten. In Delhi trifft auch Mittelalter auf Moderne aufeinander. Also es gibt wirklich große IT-Zentren, es gibt die großen Malls und dann, wenn man durch Old Delhi läuft und noch Handkarren sieht, die von Menschen oder von Tieren gezogen werden, ja, dann wähnt man sich irgendwie in einer ganz anderen Zeit. Es trifft auch irgendwie Trostlosigkeit auf Pracht und Enge auf Weite aufeinander. Und gerade wenn ich meine Touren durch Delhi führe, ist mir das auch immer ein großes Anliegen, dass man einfach diese Gegensätzlichkeit erlebt und gleich am Anfang der Reise sozusagen mitbekommt, dass man in Indien überhaupt nicht verallgemeinern kann und dass Indien einfach unglaublich vielfältig ist. Also wenn man zum Beispiel erst durch die kleinen engen Gassen Old Delhis läuft, wo überall die Verkabelungen hängen und man später dann über die weiten Prachtstraßen Neu-Delhis fährt und in großen grünen Parkanlagen sitzt und picknickt. Indien ist wirklich eine Stadt für die Sinne oder gegen die Sinne, je nachdem, wie man es sehen möchte. Also die ganzen Eindrücke, die auf einen hineinprasseln, die Farben, die Gerüche, die Lautstärke, und das ist tatsächlich schon sehr enorm. Und was ich auch so interessant finde, wenn ich mit meinen Gästen durch Delhi unterwegs bin, dass ich mir auch dabei nicht viel überlegen muss, sondern Delhi wirkt schon von ganz alleine. Also es reicht im Prinzip schon einfach vor die Hoteltür zu gehen und nur zu gucken. Und alles, was man sieht, ist eigentlich total unglaublich und unvorstellbar. Und natürlich plane ich trotzdem meine Touren durch Delhi einfach, weil ich meinen Gästen ja auch vermitteln möchte, diesen Gegensatz, von dem ich schon gesprochen habe, und dass man auch immer mal wieder ein paar Ruhephasen hat, wenn man in dem sehr hektischen, sehr vollen, sehr intensiven Delhi unterwegs ist. Also sei es, dass man dann vielleicht mal in einem Park ist oder in einem sehr ruhigen, angenehmen Tempel, der sehr friedvoll auf einen wirkt, oder vielleicht auch einfach ein klimatisiertes Café, wo man sich mal kurz ausruhen kann. Ich möchte euch kurz auch einen Eindruck geben, wie Indien auf mich gewirkt hatte und wie mein Leben damals, nicht Indien, Entschuldigung, wie Delhi damals für mich gewesen ist, als ich die Freiwilligenarbeit gemacht habe. Immerhin habe ich dort ja für ein Jahr gelebt und ich werde dazu auch sicherlich nochmal ausführlicher in einer ganz gesonderten Podcast-Folge drüber sprechen, einfach weil das natürlich auch irgendwie total interessant ist und ich weiß, dass viele von euch es auch dass ihr das auch duell vorhabt, eine Zeit als Freiwillige in Delhi oder in Indien zu verbringen, um gemeinnützige Arbeit zu verrichten. Ja, ich wurde also als 19-Jährige nach Indien entsandt von einer Partnerorganisation in Deutschland und habe dann für ein Jahr bei der gemeinnützigen Organisation Abhas in Süd-Delhi gelebt. Und das war schon so weit im Süden Delhis, dass es fast schon gar nicht mehr zu Delhi dazugehört hat und eher schon sehr, sehr ländlich gewesen ist, aber tatsächlich schon eine Slum-Region, also dort, wo sehr viele Wanderfamilien gelebt haben, sehr, sehr einfach, ohne fließend Wasser, viele Kinder, die Müll gesammelt haben, Frauen, die als Haushaltshilfe in anderen Haushalten mit tätig gewesen sind, viele, viele männliche Schneider, die in kleinen Räumen einfache Kleidung geschneidert haben. Und die Organisation, für die ich gearbeitet habe, deren Hauptziel war es, Mädchen auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen, so dass diese Mädchen tatsächlich ihre Schule oder ihre Ausbildung fertig machen, um dann alle Optionen auch anschließend zu haben. Weil tatsächlich ist es so, dass Frauen und Mädchen oft gerade in den unteren Schichten oder da, wo auch weniger verdient wird, immer noch ja als Hausfrau angesehen werden und dann nicht der Sinn gesehen wird, warum man Zeit und Geld in Bildung für diese Mädchen investieren muss, wenn sie ja eh zu Hause sind, um kochen, um abzuwaschen, um die Wäsche zu waschen, um die Kinder zu betreuen. Und ja, wir haben dann eben mit der Organisation Workshops gegeben, Ausflüge organisiert, Case Studies, also Fallstudien über die Mädchen gemacht und die NGO hat natürlich auch finanzielle Mittel aufgebracht, um die Schulausrüstung für die Kinder zu stellen, Nachhilfeunterricht zu organisieren mit Lehrern und hatte auch viele andere Zentren, wo die Mädchen auch nach der Schulausbildung gewisse Tätigkeiten gelernt haben, Ausbildung als Schneiderin zu machen oder in einem Beauty-Salon arbeiten zu können anschließend. Und meine Mitfreiwillige und ich, wir waren überwiegend in einem Zentrum tätig, wo die kleinen Geschwister untergebracht worden sind während des Tages, damit die älteren Mädels eben nicht auf ihre Geschwister aufpassen müssen und aber auch wo Schulabbrecher während eines Jahres so ausgebildet worden sind, dass sie dann wieder in die Schule eingegliedert wurden. Und wir sind dann tatsächlich jeden Tag zu diesem Slum gefahren mit der Rikscha, durften da natürlich auch ordentlich immer verhandeln, sind dann bestimmt 20 Minuten immer durch die Slum-Gegend gelaufen. Jeder kannte uns schon, wir kannten jeden, um dort dann die Kinder zu unterrichten, mit den Kindern zu spielen, das Zentrum zu verschönern und den Kindern in erster Linie vor allem Aufmerksamkeit zu geben. Und natürlich war ein großer Teil des Jahres damit verbracht, mit dieser NGO zu arbeiten, aber wir hatten natürlich auch ein Leben in Delhi. Und da haben wir bei einer älteren Frau gelebt, in Süd-Delhi, in einem relativ guten Viertel. Das hatte ich ja bereits schon angesprochen, dass das so interessant ist in Delhi. Also es gibt diese ganz krasse Armut und dann gibt es aber natürlich auch viele wohlhabende Inder, die in Delhi leben, um dort zu arbeiten und die haben ihre abgegrenzten Wohnbereiche. Und wenn ich sage, dass wir in einer ziemlich guten Gegend gewohnt haben, haben wir dennoch auf einem sehr einfachen Standard gelebt. Also viel einfacher, als wir in Deutschland gelebt hatten tatsächlich. Aber wir haben uns sehr sicher gefühlt. Und was mich besonders beeindruckt hat, dass gerade Süd-Delhi wirklich voller Parks ist, also sehr, sehr viel Grünfläche vorhanden ist. Und wir hatten auch einen schönen Park in der Nähe, sind dann morgens also erstmal zum Frühsport raus, so wie tatsächlich auch ganz, ganz viele andere Inder, die wirklich Frühaufsteher sind und zwischen 6 und 8 Uhr morgens joggen gehen, stramm spazieren gehen, ihren Frühsport machen, Yoga machen, Lach-Yoga machen. Und das gibt wirklich ein schönes Gefühl von Gemeinschaft, wenn man dann auch selbst morgens dort unterwegs ist. Und wir hatten auch in der Nähe von uns einen Markt und haben da auch ziemlich schnell gelernt, für uns selbst zu sorgen, selbst einzukaufen, um dann auch selbst zu kochen. Hatten unseren Schneider, wo wir uns auch traditionelle Kleidung schneidern lassen mussten, damit wir wirklich auch gut gekleidet in der Slum-Gegend unterwegs sein konnten. Und ansonsten haben wir dann die Nachmittage damit verbracht, Hindi zu lernen, natürlich auch irgendwie Delhi zu erkunden, obwohl wir das meistens auf die Sonntage verschoben haben, weil Delhi doch so unglaublich groß ist und es viel weniger anstrengend ist, in so einer Stadt zu leben. Und ich glaube, das ist eigentlich fast in jeder Stadt so, wenn man also nicht so weit unterwegs ist, sondern eher in seinem kleinen Umkreis. Und da hat man ja dann auch alles. Wir hatten unseren Park, wir hatten unseren Markt, wir hatten unsere Arbeit, wir hatten unser Wohnviertel, in dem wir gelebt hatten. Angrenzend hatten wir einen Tennisplatz, wo wir dann auch für ein paar Monate Tennis gespielt hatten. Wir hatten unseren privaten Yoga-Lehrer, um Yoga zu machen. Und das hat Indien oder Delhi für uns dann sehr unanstrengend gemacht, weil wir uns eigentlich mehr oder weniger in diesem Teil unserer Wohngegend aufgehalten haben und sind dann wirklich nur sonntags raus, um dann Delhi zu erkunden, Sehenswürdigkeit für Sehenswürdigkeit. Und damals gab es die Metro noch nicht und so sind wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Rikschas unterwegs gewesen, was dann oft ein sehr, sehr anstrengender Tag letzten Endes gewesen ist. Und wir kamen oft ganz blau von den Abgasen wieder und gefüllt von Reizen, aber konnten so natürlich auch die verschiedenen Sehenswürdigkeiten Delhis erleben, auf die ich nachher natürlich auch noch zu sprechen komme. Ja, und obwohl wir eben bei dieser älteren Dame gelebt haben, haben wir doch eher getrennt von ihr gelebt. Sie hat immer auf uns aufgepasst. Ihr war auch immer sehr wichtig, dass wir nicht spät nachts wiederkommen. Aufgrund der Sicherheitsmängel für Frauen in Delhi, die sie schon damals wahrgenommen hat. Damals waren ich und meine Mitfreiwillige eher noch naiv und sind tatsächlich auch öfter sehr spät abends oder nachts mit wildfremden Männern, die teilweise sogar betrunken gewesen sind, nach Hause gefahren. Das würde ich jetzt nie wieder machen. Damals, wie gesagt, wir waren sehr jung, sehr unbedarft. Da war Indien auch noch nicht so krass in den Medien hinsichtlich der ganzen Vergewaltigungsgeschichten auch rund um Frauen. Und zum einen würde ich sagen, zeigt das, dass die meisten Männer in Indien immer noch keine schlechten Absichten haben und es generell keine Gefahr gibt, aber man kann die Ausnahme nie abschätzen. Und dadurch, dass so viele Männer vor allem in Delhi leben, um hier zu arbeiten, also oft ziehen ja die Männer alleine aus der ländlichen Region nach Delhi, um dort Geld zu verdienen und das zu ihren Familien zu schicken. Und diese Männer kommen aus Regionen, wo noch sehr traditionelle Vorstellungen herrschen, wo auch Sexualität nicht richtig gelebt werden kann. Und wenn diese Männer dann getrunken haben, beziehungsweise auch noch in Gruppen unterwegs sind, dann ist das definitiv eine Gefahr. Und es sind vor allem meine indischen männlichen Freunde, die mich immer wieder darauf hinweisen und die oft sehr besorgt sind um das Wohl von uns Frauen und natürlich auch von westlichen Frauen, weil wir einfach irgendwie doch noch mehr auffallen. Und ich habe schon mal einen Podcast gemacht über die Sicherheit, vor allem für die Sicherheit für Frauen in Indien. Aber um hier nochmal ganz allgemein auf Delhi einzugehen und die Sicherheit, ich finde, man ist in Delhi sicher, solange man sich tagsüber auf öffentlichen Straßen unterwegs befindet. Ich würde nicht in einsame, enge Gassen gehen, da fühle ich mich dann auch schnell unwohl. Und ich würde es auch vermeiden, nachts unterwegs zu sein, beziehungsweise wenn ich nachts unterwegs bin. Manchmal kommen die Flieger ja mitten in der Nacht an, sodass man dann ein Taxi nehmen muss. Oder man ist mit den Bussen oder Zügen zu ungünstigen Zeiten unterwegs, dann plane ich das einfach sehr, sehr gut. Also ich habe dann entweder schon ein Taxi vorgebucht. Was super funktioniert, ist tatsächlich auch in Delhi Uber. Und Uber ist nicht nur unglaublich günstig, also auch für indische Verhältnisse, sondern man ist ja auch abgesichert, weil man das alles verfolgen kann, wo oder wie gefahren wird und wer wen fährt. Und deswegen muss man keine Angst haben, in Delhi oder Indien zu sein, aber man muss achtsam sein und Dinge doch in gewisser Weise so organisieren, dass man vor allem nicht nachts unterwegs ist oder nicht auf irgendwelchen einsamen Straßen. Ich denke, dass wenn man in Delhi 1-2 Tage verbringt, dann reicht das völlig aus. Und ich würde in Delhi auch nicht Sehenswürdigkeit für Sehenswürdigkeit abklappern, weil die ja teilweise doch recht weit auseinander liegen und vergleichsweise doch nicht mithalten können mit den Sehenswürdigkeiten, die man vielleicht eh auf der gesamten Indienreise sieht, wobei es natürlich abhängig ist, wie man seine Indienreise gestaltet. Wenn man für 2 Wochen oder eine 2-wöchige Himalaya-Trekking-Tour geplant hat, darf man sich natürlich auch das eine oder andere Monument in Delhi anschauen. Wenn man aber eine 2-wöchige Rajasthan-Reise macht, wo man eh ein Fort und Palast und den nächsten Tempel nacheinander sieht, kann man die in Delhi ruhig auslassen. Ich denke einfach schon, dass Delhi von ganz alleine auf einen wirken kann. Und wenn man einen Spaziergang durch Old Delhi macht, über die Chandni Chowk, dort auch mal in den Gurudwara, in den Sikh-Tempel geht, die größte Moschee auch nur von außen sieht, die es in Old Delhi gibt, die Jama Masjid, und das an dem Roten Fort vorbeiläuft und dann weiter Richtung New Delhi in die Stadtmitte zum Connaught Place geht, sich das India Gate anguckt, mit einer Rikscha über die großen Prachtstraßen fährt, am Regierungsviertel vorbei und dann vielleicht noch einen Garten oder Park mitnimmt, wie den Lodi Garden, und den Tag abschließt mit einem Bummel über einen netten Markt und vielleicht noch das ein oder andere Straßenessen probiert, dann hat man, glaube ich, von Delhi mehr gesehen, als wenn man tatsächlich nur von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit fährt, wo es auch doch immer Eintrittsgelder gibt und wo man sich schon wieder viel mehr als Tourist fühlt, als wie ein Besucher. Ja, und zum Thema Straßensnacks und Essen. Der Delhi Belly heißt nicht umsonst Delhi Belly, also dieser, ja, ein verdorbener Magen oder ja, Lebensmittelvergiftung, Durchfall, Erbrechen. Dazu hatte ich auch schon einen Podcast gemacht und der heißt auch genauso Delhi Belly. Da muss man natürlich aufpassen, vor allem wenn man ganz frisch erst aus Europa kommt. Aber generell kann man sagen, dass man in Delhi noch ein bisschen achtsamer sein darf. Und Delhi ist kulinarisch einfach so einzigartig, weil aus allen Richtungen die Menschen einfach in Delhi zusammenkommen und dadurch man aus ganz Indien verschiedene Küchen probieren kann und das Straßenessen auch wirklich toll ist, aber die hygienischen Bedingungen sind schon sehr vernachlässigt. Und dann kommt auch noch die Hitze dazu und die waschen sich auch nicht die Hände und dann darf man da schon ein bisschen vorsichtiger sein. Aber es gibt auf jeden Fall auch Möglichkeiten, sich kulinarisch auszuleben. Zum Beispiel gibt es die Kette Haldirams. Das habe ich auch alles übrigens wieder geordnet, schön in einem Podcast, nicht in einem Podcast, sondern in einem Blogartikel aufgeschrieben mit meinen Tipps. Also ein Tipp, Haldiram, das ist eine Kette, wo man auf eine sehr angenehme Art und Weise die ganzen Snacks und Charts ausprobieren kann und sich da durchkosten kann. Kostet ein bisschen mehr, aber dafür ist alles sehr hygienisch und es ist sauber. Und dann probiert ruhig mal ein paar Snacks aus. Ja. Und es gibt in Delhi natürlich auch ganz, ganz viele tolle Restaurants, wo man super indisch essen kann. Und das Interessante in Delhi ist auch, wenn man mal keine Lust mehr auf Indisch hat, das passiert einem tatsächlich auch einmal während einer Indienreise oder wenn man länger in Indien lebt, dann gibt es natürlich in den Malls oder westlichen Restaurants tolle, tolle Alternativen, die auch wirklich gut sind. So, ich würde sagen, ich gehe hier einmal durch die Liste mit meinen Reisetipps für Delhi. Also, hier habe ich gleich geschrieben, weniger ist mehr. Also ich denke tatsächlich, ein Tag reicht während der Durchreise, einfach um einen Eindruck von Delhi zu bekommen. Wer länger in Delhi ist, manche leben tatsächlich ja auch in Delhi, sei es wegen Freiwilligenarbeit, so wie ich, oder arbeiten auf der Botschaft oder haben ein Auslandssemester, dann ist das natürlich was ganz anderes. Und ja, dann macht das so wie ich, lebt in eurem Viertel und erkundet Delhi immer mal an den Sonntagen. Dann versucht wirklich eine große Vielfalt Delhis mitzubekommen, einfach wegen der Gegensätze. Man sagt, Delhi sei die Stadt der sieben Städte, weil nacheinander so sieben verschiedene Städte auf der Fläche Delhis gewesen sind. Das hat angefangen im 11. Jahrhundert mit den hinduistischen oder hindu-geprägten Dynastien, ging dann weiter mit den Sultanaten über die Mogulherrschaft und dann die Herrschaft der Briten, die ja dann auch Neu-Delhi gebaut haben. Und so kann man natürlich sehr, sehr viel und sehr Verschiedenes sehen. Ich kann euch auch immer empfehlen, vielleicht eine gemeinnützige Organisation zu besuchen. Vielleicht haben einige von euch Interesse, Freiwilligenarbeit bei einer Organisation zu machen, beziehungsweise wenn man immer das ganze Leid sieht und die Armut und denkt, was man tun könnte, ist es immer am besten, eine Organisation zu unterstützen. Und die kann man gern auch erst besuchen und dann vielleicht auch eine schöne Zeit mit den Kindern haben, die dann unterstützt werden, oder auch mit den Frauen. Dann würde ich euch empfehlen, dass ihr unbedingt mit der Metro in Delhi unterwegs seid. Das Metronetz ist mittlerweile super gut ausgebaut und man ist ruckzuck von einem Stadtrand zum anderen. Also das wäre früher für mich vor 12 Jahren unvorstellbar gewesen, dass man so hin und her durch die ganze Stadt einfach fahren kann. Und dann ist es einfach auch noch sehr, sehr günstig und für uns Frauen sehr interessant. Der erste Wagen ist immer für uns reserviert und da dürfen auch keine Männer rein. Und auch wenn man sich keine Sorgen machen muss, wenn man in anderen Abteilen ist, ist es einfach viel, viel leerer. Wenn man also alleine als Frau unterwegs ist, würde ich immer diesen ersten Waggon bevorzugen. Dann besucht auch ruhig einmal eine Mall. Das ist vielleicht auch interessant für alle, die eigentlich von Indien schon genug haben und lange in Indien gewesen sind und auch mal eine Pause brauchen. Dann macht es vielleicht auch Sinn, einen Kinobesuch in der Mall zu haben und sich vielleicht einen schönen Bollywood-Film oder auch einen anderen Film anzuschauen. Das Fahren mit der Fahrradrikscha oder Autorikscha durch Delhi, wenn denn nicht ganz so viel Verkehr ist, macht Spaß und bringt auch vor allem den Menschen Geld, die etwas weniger haben. Also manchmal fühlt man sich richtig schlecht, wenn man so eine dünne Gestalt sieht, die dann für einen die Fahrradrikscha fährt. Aber es ist einfach das einzige Einkommen, das diese Menschen haben. Und dann kann man ja vielleicht auch eher ein paar Rupien mehr geben, als ihre Dienstleistung nicht in Anspruch zu nehmen. Ja, und es ist tatsächlich auch sehr, sehr günstig und sogar die Autorikschas, die funktionieren per Uber und sind dann nochmal günstiger, weil eines gilt, wenn ihr nicht per Uber schon den Preis vorher wisst, müsst ihr unbedingt den Preis vorher ausverhandeln und euch darauf einigen. Übrigens nennen sich die motorisierten Rikschas Autorikscha, nicht wegen Auto, unserem Auto in Deutschland, sondern von Automatic, dass die wohl wie automatisch fährt. Ja, lauft durch Old Delhi über die Chandni Chowk vom Gewürzmarkt bis zum Roten Fort und weiter zur Jama Masjid. Und wie gesagt, ihr müsst nicht unbedingt dann auch in die Sehenswürdigkeiten rein. Also ihr müsst nicht zum Roten Fort oder zur Jama Masjid. Ich finde, die wirken schon alleine von außen. Außerdem müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr in die Jama Masjid wollt. Auch hier kostet es Eintritt und man muss auch gut körperbedeckt bekleidet sein, sonst kriegt man ein wunderschönes Gewand auch gestellt. Vom Minarett hat man natürlich eine tolle Aussicht über Old Delhi, aber hier zahlt man auch wieder extra Eintritt. Ja, Indien ist voller Reize und dann macht es immer Sinn, auch diese Ruhephasen einzuplanen, von denen ich ja bereits schon gesprochen habe. Nicht nur Parks oder Tempel, akklimatisierte Cafés sind dafür geeignet, vielleicht auch ein Museumbesuch oder im schönen Lotus-Tempel. Der Lotus-Tempel liegt in Süd-Delhi und gleicht von außen einer Lotusblume und das ist sehr, sehr meditativ, dort zu sein. Passt ein bisschen auf in den touristischen Gegenden wie Connaught Place oder Paraganj. Da laufen komische Gestalten rum. Ich weiß immer gar nicht, wie das funktioniert. Auf einmal sind die neben einen und fangen einen an, in ein Gespräch zu verwickeln. Und die können einem dann auch schnell das Gefühl geben, dass wenn man sie abwimmeln möchte, dass man irgendwie unfreundlich wäre und nicht mit den Einheimischen in den Kontakt kommen möchte. Aber ganz ehrlich, man merkt es immer sofort, dass die irgendwas anderes noch wollen. Und ich frage mich, wie sie es dann tatsächlich oft schaffen, Menschen dann eine ganze Reise zu verkaufen während dieses Gesprächs. Vielleicht liegt es daran, dass Delhi wirklich sehr fordernd ist und wenn man dann als Indien-Frischling gleich in Delhi unterwegs ist und einem das alles zu viel ist, sich sagt, okay, dann mache ich das doch nicht auf eigene Faust, sondern plan die Reise oder lass die Reise doch organisieren. Aber tatsächlich könnt ihr die Reise ja dann eher schon im Vorfeld durch mich organisieren lassen, dann kommt ihr gar nicht in diese Situation. Also passt ein bisschen auf, wenn ihr da unterwegs seid und ihr angesprochen sei, werdet, dass ihr gleich schon wisst, was los ist. Das ist auch ähnlich unschön, wenn man manchmal mitten in der Nacht vom Flughafen mit dem Taxi in die Stadt unterwegs ist, wo man zu seinem gebuchten Hotel fahren möchte, dann kann es hin und wieder vorkommen, dass der Taxifahrer einen weismachen möchte, dass es das Hotel nicht gibt, es abgebrannt ist oder der Bezirk wegen eines Festivals gesperrt ist. Das stimmt nicht, sondern sie wollen einen einfach in ein anderes Hotel bringen, wo sie ein gutes Kommissionsgeschäft machen. Und ich empfehle euch hier einfach hartnäckig zu bleiben, eventuell durch das Hotel den Transfer schon vorzubuchen oder tagsüber auch mit der Flughafenmetro in die Stadt zu fahren. Ja, und in Delhi macht es einfach Sinn, dass ihr eure Unterkunft schon vorab gebucht habt. Also ihr braucht nicht in Delhi ankommen, um dann erstmal zu sehen, was mache ich denn jetzt? Da wird man dann ganz, ganz schnell angesprochen von irgendjemanden und ist schnell überfordert und weiß dann letzten Endes gar nicht mehr, was, wie und wohin, sondern gerade die erste Zeit in Indien und eben besonders in Delhi, die darf schon geplant und organisiert werden und auch, wie man von Delhi dann weiterkommt. Ja, und in Delhi gibt es jede Art von Unterkunft. Ich denke, dass es in Delhi Sinn macht, lieber ein paar Euro mehr zu investieren, damit die Unterkunft dann auch wirklich sauber und ordentlich ist. Und das kostet in Delhi einfach mehr als anderorts in Indien. Es gibt auch sehr, sehr schöne Hostels mittlerweile und in Süd-Delhi auch schöne Homestays. Da ist es dann auch ein bisschen ruhiger. Manchmal kann es einfach Sinn machen, im Stadtzentrum wie Paraganj oder Karol Bagh, Connaught Place zu wohnen, weil man dort dann auch gleich die Züge und die Busterminals in der Nähe hat und eben auch mittendrin in dem Delhi ist, was man natürlich auch sehen möchte. Dann besucht auf jeden Fall auch morgens einmal so einen Park zwischen 6 und 8 Uhr, wenn da richtig viel los ist, macht dort mit Yoga, geht selbst eine Runde laufen und bekommt so einfach mit, was der normale Inder tatsächlich macht. Und ich bin auch immer völlig von den Socken, dass die Inder tatsächlich Frühaufsteher sind. Ansonsten ihr Arbeitstag natürlich etwas später als bei uns beginnt tatsächlich. Und das kriegt man dann mit, wenn die Rush Hours sind, so zwischen 8, 9 und 10 Uhr am Morgen und 16, 17, 18 Uhr, 19 Uhr am Abend. Da ist man besser mit dem Auto nicht unterwegs, sondern dafür gibt es die Metro, wenngleich die da natürlich auch sehr, sehr voll ist. Ja, und wer sich trotzdem ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen möchte, dann gibt es das Rote Fort, die große Moschee Jama Masjid und Rajghat in Old Delhi. Rajghat ist dort, wo Gandhi beigesetzt worden ist. Man kann das Humayun-Mausoleum, den Lotus-Tempel, Qutub Minar in Süd-Delhi besuchen, India Gate und das Regierungsviertel, sowohl den Connaught Place und Jantar Mantar. Das ist ein großes Observatorium, das aussieht wie ein Riesenspielplatz. Das gibt es alles in Neu-Delhi, also in Zentral-Delhi, und dem großen Akshardham-Tempel in Ost-Delhi. Und ich habe das gleich mal so eingeteilt mit Richtungen, weil es schon einfach Sinn macht, dass wenn man irgendwo ist, dass man dann gleich das alles miteinander verbindet und nicht kreuz und quer fährt. Denkt daran, es gibt Eintrittsgelder, die für indische Verhältnisse für uns Ausländer doch recht hoch sind und zwischen 4 und 6 Euro liegen. Ansonsten kann man an einem regnerischen Monsuntag oder einem sehr heißen Tag auch einfach einen Museumsbesuch machen. Es gibt das tolle Nationalmuseum, kann man viel Zeit verbringen, wenn man möchte. Es gibt auch das sehr interessante Gandhi-Museum und ein Railway-Museum sowie ein witziges Toilettenmuseum. Da kann man sich dann schon mal einstimmen darauf, wie das so in den nächsten Wochen mit dem Toilettengang vor sich gehen darf. Ja, probiert euch ruhig kulinarisch aus, seid dabei ein bisschen vorsichtig. In dem Blogartikel hatte ich einige Stationen genannt, wo man gutes Straßenessen bekommt, aber trotzdem müsst ihr dort auf die hygienischen Bedingungen achten. Also lieber zu Haldirams, probiert da einmal Raj Kachori aus. Das ist so ein großer, frittierter, knuspriger, dünner Teigball, der mit allerlei gefüllt ist, mit Obst, mit Kichererbsen und Joghurt und süßen und sauren, salzigen Chutneys, und das alles zusammen ist dann eine riesengroße Geschmacksexplosion. Es gibt Ali Tikki, das sind kleine Kartoffelpuffer, und Lassi, Chana Bhatura ist berühmt für Delhi, das sind Kichererbsen mit einem fluffigen, frittierten Brot, das isst man oft zum Frühstück, aber ihr könnt wirklich eigentlich alles ausprobieren. Dann besucht Märkte, geht shoppen, sei es einfach nur, um zu sehen, wie die Inder auf Märkten unterwegs sind, wie zum Beispiel auf dem Kleidermarkt Sarojini Nagar, oder auch um selbst shoppen zu gehen. Zum Beispiel, wenn ihr am Ende eurer Reise Gewürze kaufen möchtet, Kleidung oder typische indische Lebensmittel, geht das wunderbar auf dem INA Market in Süd-Delhi. Und gegenüber befindet sich gleich Delhi Hat. Da bezahlt man zwar Eintritt für 100 Rupien, aber man kann sehr ungestört shoppen. Und dort gibt es Stände aus allen Regionen Indiens mit sehr hoher Qualität, wo man dann wirklich, nachdem man ja durch Indien gereist ist und vielleicht nicht seine Koffer füllen wollte, kann man dann spätestens in Delhi alles bekommen. Und hier auf dem Delhi Hat Markt gibt es übrigens auch viele Essstände, wo man sich die Spezialitäten aus vielen Ecken Indiens schmecken lassen kann. Ja, und dann gibt es natürlich auch den Paraganj Markt, das ist, wo das Backpackerviertel ist. Hier ist alles ein bisschen schmuddeliger, voller, lauter, aber auch günstiger, und man muss unbedingt handeln. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit in Delhi habt oder einfach die Zeit euch da versüßen möchtet, macht doch einen Kochkurs oder einen Bollywood-Tanzkurs. Wer länger in Delhi unterwegs ist, kann auch richtig gute Hindi-Kurse oder Yoga-Kurse buchen. Und noch hier ein, zwei weitere Tipps für uns, die etwas mehr touristischer unterwegs sind. Richtig toll ist nicht nur eine Walking-Tour durch Old Delhi, sondern auch eine morgendliche Fahrradtour. Die ist sehr aufregend und man erfährt wirklich sehr, sehr informativ viel über Old Delhi. Die gibt es nicht nur in Old Delhi, sondern in ganz oder in verschiedenen Ecken Delhis. Die kann ich euch gern auch organisieren. Und ja, das war's eigentlich. Ich finde es auch genug. Ich habe hier nochmal aufgeschrieben, dass man natürlich, wie gesagt, die Mall auch besuchen kann, wer einfach eine Pause vom echten Delhi braucht. Also uns ging es so als Freiwillige, nachdem wir nach 3 Monaten Hardcore-Delhi-Leben die Mall entdeckt haben, sind wir da tatsächlich öfter mal hingeflüchtet und haben es genossen, Cinnamon Rolls zu essen, einen Kinobesuch zu machen, die ganzen importierten Käseprodukte einfach nur von ja, von der Ladenfläche aus sich anschauen zu können. Aber man kriegt da auch zum Beispiel gute Haarschnitte, auch eine Maniküre, westliches Essen. Und man sieht und erfährt so auch, wie die Oberschicht Indiens lebt. Und die Oberschicht ist auch ein großer Teil Indiens und gehört genauso dazu. Und meistens kommen wir als Reisende nicht unbedingt in den Kontakt mit dieser Schicht von Indern, weil wir oft eher in den einfachen ländlichen Regionen unterwegs sind und das in erster Linie mitbekommen. Und so sieht man dann aber auch hier, wie gesellschaftlich vielseitig Delhi und Indien ist. Ja, wenn, jetzt habe ich euch eigentlich genug Informationen gegeben, dass ihr eure Zeit in Delhi gut planen könnt. Wenn euch das trotzdem überfordert, wie gesagt, wir organisieren mit tollen Guides Touren. Da geht's zu Fuß mit der Rikscha und der Metro ganz authentisch durch Delhi und wir versuchen euch einfach ein Delhi zu zeigen aus dem Blickwinkel der Einheimischen, also wie das Leben in Delhi ist mit allen seinen Märkten, Chaosen und natürlich auch Tempeln und Essen und Lebensweisen. Und ja, es ist immer ein großer Spaß und am Ende sind dann auch alle glücklich erschöpft und freuen sich auch doch, Delhi zu verlassen. Die Fahrradtouren kann ich euch gern organisieren, von denen ich gesprochen habe. Und ansonsten ist Delhi tatsächlich fast in allen unseren Nordindien-Chalo-Reisen mit inkludiert, natürlich vor allem bei der Goldenen Dreieckstour, wo es ja vor allem um die Stadt Delhi, Agra und Jaipur geht, um diese drei Metropolen. Aber auch in vielen anderen Touren, weil in Delhi kommt man in Nordindien einfach nicht vorbei. Wer möchte, ich organisiere euch auch gerne einen NGO-Besuch, zum Beispiel bei der Organisation Chetna. Da kann man dann entweder auch, wenn man mehr Zeit hat, längere Zeit gemeinnützig tätig sein oder es ist einfach auch eine gute Art und Weise, die ärmere Bevölkerungsschicht zu unterstützen. Und die Kinder freuen sich immer riesig, den Austausch mit uns auch zu haben. Und auf beiden Seiten lernt man dann auch ziemlich, ziemlich viel. So, ich hoffe, ihr fandet den Podcast informativ und habt jetzt vielleicht etwas weniger Angst vor Delhi. Wie gesagt, Respekt darf man definitiv haben, aber dann kann das tatsächlich eine sehr interessante Zeit sein, wenn man diese Stadt erkundet. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss! Bei all der Aufregung, über Delhi zu sprechen, habe ich ganz vergessen, vielleicht doch noch etwas intensiver auf die etwas negativeren Aspekte Delhis einzugehen. Und damit schließe ich dann wohl auch den Podcast. Also, wenn ihr in Delhi seid, ihr werdet nicht an dem Thema Armut vorbeikommen. Dadurch, dass Arm und Reich nebeneinander lebt, wird man vor allem als Tourist bettelnde Kinder und Frauen sehen, denen bitte nichts geben. Man wird auch einfach so, ja, Plastikplan auf den Bürgersteinen sehen, wo ganze Familien drunter leben und auch, ja, sehr abgemagerte, dünne Männer, die ja, zwischen den Straßen schlafen und daran kommt man leider nicht vorbei. Deswegen auch die Erwähnung mit den NGOs, weil man schon irgendwie das Gefühl hat, dass man noch irgendwas, wenn man schon als Tourist in dem Land unterwegs ist, dass man noch irgendwas auch dem Land zurückgeben kann. Auch ein weiterer schöner Aspekt Delhis ist die Verschmutzung. Also die Lärmverschmutzung ist natürlich da. Man sieht aber auch überall doch Müllberge, vielleicht eher, wenn man ein bisschen außerhalb ist. Viele Kinder werden auch zum Müllsammeln dann geschickt, weil anders als wir glauben, wird der Müll schon getrennt, aber eben erst im Anschluss. Und für uns entscheidend ist natürlich auch die Luftverschmutzung und gerade in den Wintermonaten, wenn die Luft auch richtig schön in diesen Delhi-Kessel drückt, dann sieht man fast die eigene Hand nicht vor Augen. Das ist dann natürlich auch verbunden mit der Luftfeuchtigkeit, aber trotzdem sind die Luftverhältnisse sehr, sehr schlecht. Alle meine westlichen Bekannten, die in Delhi leben, die haben einen Raumfilter. Und wenn wir jetzt 1, 2 Tage in Delhi unterwegs sind, dann macht das nicht viel mit uns, auch wenn ich oft merke, dass ich einfach heiser werde, beziehungsweise sehr, sehr erschöpft bin von so einem langen Tag in Delhi. es tut uns nichts. Was ich oder wo ich immer Bedenken habe, ist wirklich bei den Menschen, die ja Tag ein, Tag aus in die leben. Und das ist wirklich so, als würde man mehrere Schachteln Zigaretten rauchen, wenn man in Delhi lebt. Und es hat einfach sehr viele verschiedene Gründe. Der Verkehr ist unermesslich. Man hatte mal versucht, eine Zeit lang immer nur die Hälfte der Fahrzeuge fahren zu lassen. Also je nachdem, welcher Tag war, gerades Kennzeichen oder ungerades Kennzeichen. Das hat irgendwie nicht viel geholfen. Das sind auch die ganzen Industrien in Delhi. Drumherum gibt es noch sehr ländliche Regionen, wo die Felder oft verbrannt werden. Und ja, dann auch die klimatischen Verhältnisse, die dazukommen. Also da muss Delhi noch viel, viel arbeiten. Da muss natürlich ganz Indien im Allgemeinen arbeiten. Also das wird einem nicht nur in Delhi auffallen, aber in Delhi ist es halt wieder so krass, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Und das war mir jetzt schon wichtig, das zu erwähnen, weil es ist oft das Erste, was uns auffällt, wenn wir in Delhi anfliegen, dass das wirklich diese dicke, fette Smogschicht ist, durch die man durchgeht. Und das wird oder ist in manchen Jahreszeiten weniger, in anderen mehr. Also in den Sommermonaten sieht man davon ein bisschen weniger, in den Wintermonaten mehr. Aber das ist etwas, was einen auf jeden Fall auffällt. Und ich muss sagen, es wird besser. Die Luftverschmutzung wird besser. Die ganze Müllsituation wird besser, aber es ist ein sehr, sehr langsamer Prozess und ich bin schon froh, dass es nun zumindest Mülleimer tatsächlich öffentlich gibt und dass versucht wird, Delhi und ganz Indien natürlich halbwegs sauber zu halten. Aber es ist noch ein sehr, sehr langer Prozess. Also das hier nochmal als kleiner Nachtrag dazu. Danke!